Bonjour und Buongiorno da draußen. Ihr habt wieder eingeschaltet zu einer neuen Folge auf Messerschneide und an alle Frauen da draußen nochmal alles Gute zum Weltfrauentag. Mein Name ist Julia Riemenschneider und mir gegenüber sitzt mal wieder...
Hallo, Felix Riemenschneider am Mikro.
Genau, wir heißen euch herzlich willkommen, sind froh, dass ihr wieder dabei seid und haben wieder ein schönes Thema für euch vorbereitet.
Genau, Julia hat wieder fleißig recherchiert. Schon mal vielen Dank an dieser Stelle.
Sehr gerne, aber dafür hat Felix auch in den letzten Wochen natürlich deutlich mehr geleistet, da er da noch frei hatte. Und jetzt ist er aber auch wieder back to business.
Ja, ich habe jetzt auch wieder bin jetzt wieder zurück im Arbeitsleben, in der Arbeitswelt. Und die größte Umstellung war für mich, dass ich jetzt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren muss.
Und wie fühlt es sich an?
Ungewohnt.
Ja?
Ich bin jetzt, man fährt da 10 Minuten hin zu dem Krankenhaus und komme dann immer an, komplett anfangen zu schwitzen dann, weil es ja noch kalt draußen. Das heißt, man fängt dann erst an zu schwitzen, wenn man da ist. Und da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Jetzt, sonst würde ich immer auf dem Weg zur Arbeit noch schön Kaffee trinken können. Das fällt jetzt alles weg. Muss meine ganze Routine umstellen. Das ist ein ganz anderes Leben.
Eieiei.
Alles nur deswegen.
Oh je, genau. Aber da wir jetzt beide wieder berufstätig sind, müssen wir auch schon ein bisschen vorproduzieren. Darum ist der Weltfrauentag für uns auch noch sehr aktuell.
Genau.
Und deswegen noch unsere lieben Glückwünsche hierzu. Und wir schauen schon mal, was die nächste Woche uns an politischen Ereignissen so begegnet.
Genau. Wir hatten einmal wieder, wenn wir in die Zeitung geschaut haben, zum jetzigen Standpunkt wieder einen angekündigten Streik, der dann, wenn die Folge erscheint, schon wieder in der Vergangenheit liegen wird. Und zwar wird gestreikt wieder an den Unikliniken. Und zwar gab es da bei den Tarifverhandlungen halt keine Ergebnisse, weswegen jetzt am Montag, den 11.3., wurde wieder gestreikt, so muss man es ja formulieren, an den Unikliniken bundesweit. Und es wird halt wieder viele Kundgebungen geben. Wir werden bestimmt das ein oder andere auch zum jetzigen Zeitpunkt bei Instagram geteilt haben. Und wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden, wenn es da zu einer Einigung kommen sollte, und hoffen, dass die lieben Kolleginnen und Kollegen, die da streiken, auch am Ende des Tages das bekommen, was sie verdienen.
Auf jeden Fall. Dann haben wir nochmal eine kleine Anmerkung letztlich auch zu unserer letzten Folge. Da gab es News aus NRW oder eher aus dem Westen Deutschlands, wenn ich es richtig einordne. Ja, perfekt. Da haben nämlich Ärztekammern einen Mahnbrief geschrieben an die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Und es geht letztendlich nochmal um die anstehende Gesetzesänderung von Karl Lauterbach, auf die wir letzte Woche verwiesen haben, und hier explizit um das Medizinforschungsgesetz, wo eigentlich geplant ist, dass man eine bundesweit einheitliche Ethikkommission schaffen soll für Forschungsprojekte. Und für eine kleine Erklärung dazu erstmal, letztlich ist es immer so, wenn man Studien in jeglicher Form durchführen möchte an Kliniken oder auch also schon alleine rückblickende Studien, dann braucht man immer vorab ein Ethikvotum, ne, wo man halt einmal seine Forschung, die man angehen möchte, vorstellt, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Ne. Es gibt ja auch Tierversuche, Patientenstudien, dass die natürlich alle unter rechten Dingen dann zugehen. Und die sind aber letztlich aktuell noch landesweit geregelt.
Ja.
Und der Grund, warum es dazu einen Mahnbrief gekommen ist, ist, dass es Befürchtungen gibt, dass man durch dieses bundesweite Ethikvotum letztlich, ja, dass es dazu Zeitverzögerungen kommen wird bei den Anträgen, dass die Strukturen dafür einfach nicht ausgelegt sind, und was auch noch kritisiert wurde, dass eben die Posten vom Bundesgesundheitsministerium aus gestellt werden, ne, wodurch dann auch diese Bundesethikkommission letztlich zum Politikum werden könnte.
Ja. Ne?
Ich finde, das sind tatsächlich berechtigte Gedanken, die da gemacht werden.
Ich kann ja nur aus der Erfahrung von meiner Doktorarbeit jetzt zum Beispiel sprechen, dass da damals schon relativ lang gedauert hat, auch auf der Uni-internen Ebene, sage ich mal. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie das geregelt werden sollte, dass das einigermaßen effektiv und schnell geht. Es hätte ja mit Sicherheit über irgendein Online-Portal gehen müssen, weil wenn man alles da wieder per Post hinschickt, dann geht es auf jeden Fall nicht schneller. Mhm. Aber wenn, ich meine, wie gesagt, von der Uni Frankfurt weiß ich auch, dass es da ein Online-Portal gibt für die Ethik.
Das ging eigentlich relativ schnell, muss man sagen.
Geschichten, und es ging eigentlich auch recht flott, deswegen Weiß ich nicht, ob es eine Verbesserung ist. Vielleicht ist das auch eher ein Zusatzgremium, was ich mir auch vorstellen könnte, was halt für so bundesweite Erhebungen,
für größere Studien
Sachen dient, dann eher so multizentrische Sachen.
Ja.
Aber wir werden es im Auge behalten.
Genau.
So, um dann ein bisschen nochmal auch wieder Bezug zur letzten Folge am Ende des Tages und gleichzeitig sozusagen der Türöffner für die jetzige und heutige Folge ist, wir erleben ja aktuell, oder wir haben euch letzte Woche ja viele Pläne vorgestellt vom Kollegen Lauterbach, der ja im Endeffekt jetzt die von der Krankenhausreform hin zu einer, ja im Endeffekt einer Reform des Gesundheitswesens da ja drauf hinarbeitet, und uns ist bei der Recherche zu der jetzigen Folge aufgefallen, dass das alles in einer ähnlichen Form auch in einem anderen europäischen Land vor ungefähr 20 Jahren schon passiert ist. Und zwar reden wir heute über das dänische Gesundheitssystem, die jetzt im Endeffekt einen vergleichbaren, und es, wer die letzte Folge gehört hat, dem wird es heute auffallen, einen vergleichbaren Prozess schon durchschritten haben, halt vor ungefähr 20 Jahren. Und das ist ja auch ein Gesundheitssystem in Dänemark, das häufig herangezogen wird, wenn man sagt, sozusagen, wie läuft's, wo läuft's perfekt oder wo läuft's halt sehr gut. Ob das der Fall ist, werden wir heute auch besprechen. Und genau, wir gucken uns heute mal das dänische Gesundheitssystem an. Und vielleicht noch ganz kurz an dieser Stelle, wer die letzte Folge nicht gehört hat, ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man die Folge auf jeden Fall sich angehört hat, dass man ungefähr weiß, was auch in Deutschland geplant ist, weil es relativ viele Parallelen gibt. Oder Julia?
Das denke ich auch. Also ich finde es auch sehr interessant, einfach dann wird es dem einen oder anderen auch auffallen, wie sich die Dinge eben heute dann auch widerspiegeln werden.
Genau. Also der Lauterbach hat sich das nicht alles neu ausgedacht, sondern hat sich da schon vielleicht oder sein Team inspirieren lassen und ein bisschen abgeschrieben in einem anderen Land. Was ja auch nichts Schlechtes sein muss.
Genau. So, also wir haben es häufig gehört, das dänische Gesundheitssystem wird gerne als Paradebeispiel einer Gesundheitsreform genommen, und wenn wir jetzt einmal über die Landesgrenze hinausschwenken, gibt es allerdings auch ein paar Unterschiede, die man aufzeigen kann. Das fängt schon dabei an, dass die Finanzierung eine ganz andere ist in Dänemark, auch in anderen skandinavischen Ländern. Und zwar finanziert sich das Gesundheitssystem dort durch Steuereinnahmen. Ne? Und wir haben jetzt in Deutschland oder auch in Österreich ein System, was sich auf Sozialabgaben, nämlich den Sozialversicherungsbeiträgen, beruht.
Genau.
Und ich hatte dort tatsächlich eine ganz interessante PowerPoint-Präsentation gefunden, auch im Internet zu dem Thema, mit einer ganz netten Grafik, wo man natürlich sieht, das sind nicht die einzigen Einkünfte, auf denen sich das Gesundheitssystem dann fußt. Es gibt auch noch zusätzliche, die bei beiden oder ja bei den Ländern ausgeglichen sind. Ne? Es gibt so natürlich private Zusatzversicherungen, wo noch ein bisschen Geld reinkommt. Und es gibt natürlich auch noch Selbstzahlungen und Zuzahlungen neben entweder Steuereinnahmen oder Sozialversicherungsbeiträgen.
Ja. Ja,
aber das ist schon ein wesentlicher Unterschied, der sich bei den Finanzierungen eben zeigt.
Genau, um das vielleicht nochmal kurz in absoluten Zahlen zu sagen, also wir reden, das sind ganz extreme Unterschiede, also in Dänemark zum Beispiel reden wir hier von einer sozusagen einer 80-90%igen Finanzierung durch Steuern, und in Deutschland reden wir von 60-70%, was sich durch die Sozialabgaben quasi trägt. Also in Deutschland ist nur ungefähr steuerlich getragen ungefähr 10%, also es ist ein extremer Unterschied, also das, wie gesagt, ganz anders finanziertes System.
Genau. Letztlich die Ausgaben sind aber relativ ähnlich, muss man sagen, in beiden Ländern. Da gab es auch eine schöne Grafik dazu, wo man eben sieht, bemessen an dem
Bruttoinlandsprodukt.
Bruttoinlandsprodukt, genau, dankeschön, dass die Gesundheitsausgaben in Prozent fast identisch sind. Ne? Dänemark liegt da bei ungefähr 10% und Deutschland vielleicht minimal drüber. Ne?
Genau.
Aber also das sind Zahlen jetzt aus dem Jahr 2018, schon ein bisschen älter auch. Aber die sind schon sehr ähnlich.
So, dann hat das Ganze ja auch seinen Ursprung gefunden, wie wir gerade schon gesagt haben, ungefähr vor 20 Jahren, dass auch dieses System einer großen Reform, eine große Reform durchgemacht hat, und zwar im Jahr 2006. Und jetzt müssen wir sozusagen ein bisschen die Zeit zurückdrehen und uns mal überlegen, wie damals das dänische Gesundheitssystem aufgebaut war. Wir wissen ja alle, Dänemark, ne, liegt im Norden von Deutschland und ist ein Land, was sehr im Endeffekt ein Land ist, was aus sehr vielen kleinen Inseln besteht, was da auch natürlich dadurch einen nicht so gut zugänglichen großen ländlichen Raum hat, mit vielen kleinen, sage ich mal, Gemeinden und kleinen Ortschaften. Und das Ziel von der Reform damals sollte halt auch sein, dass man quasi eine bessere flächendeckende Versorgung und vor allem auch einen verbesserten Austausch von Daten ermöglicht. Ne? Das ist ja im Endeffekt auch wieder wie in Deutschland. Wir haben jetzt viele Gemeinden, die halt weiter weg sind oder die schlecht zu erreichen sind und von da aus auch wenig Informationen, sage ich mal, in dann Ballungsräume kommen, wo dann Leute vielleicht für komplexere Behandlung hinkommen. Damals wurde dann ein großer Topf gemacht, in dem man insgesamt 25 Milliarden quasi in die Hand genommen hat, 25 Milliarden Euro, um halt quasi Krankenhäuser zu renovieren und Krankenhäuser quasi auch ein bisschen wieder, wie wir das jetzt in Deutschland auch haben, zu transformieren, halt auf die nächste Ebene zu heben. Im Vergleich dazu kann man ja auch nochmal kurz sagen, haben wir ja schon gehört, dass jetzt allein nur für die Krankenhausreform das Bundesgesundheitsministerium ja 50 Milliarden für 10 Jahre zur Verfügung stellen will. Und jetzt mal unabhängig davon, wie viel das jetzt bereinigt wäre pro 1000 Einwohner oder so, können wir uns alle vorstellen, dass Dänemark auf jeden Fall viel Geld damals ausgegeben hat, dass wir jetzt auch mit Inflation etc. wahrscheinlich nicht in der gleichen Größenordnung Geld investieren in unser System.
Genau.
Und was man auch noch sagen kann, was halt damals oder was es jetzt auch wahrscheinlich in Deutschland zum großen Teil gibt, es gab natürlich sehr uneinheitliche Behandlungen. Ne? Dadurch, dass ich halt schlecht erreichbare Regionen habe, wo es wenige MedizinerInnen gibt, habe ich natürlich auch zum Teil wieder viele ältere Ärztinnen und Ärzte in Dänemark gehabt, die dann zum Teil andere Behandlungen gemacht haben oder noch veraltete Methoden eher standardmäßig durchgeführt haben. Zum Beispiel stand hier als Beispiel, dass zum Beispiel auf kleineren Inseln bei Brustkrebs häufiger eher die Brust dann abgenommen wurde, während auf dem Festland halt eher neue Therapien schon etabliert waren, wie zum Beispiel eine neoadjuvante Chemotherapie, wo erstmal irgendwie Chemo oder Bestrahlung gemacht wurde und dann erst operiert wurde. Ne? Das ist einfach so, schon größere Unterschiede auch gab, was dann die medizinische Behandlung anbelangt. Ne? Und wenn es aber damals halt keinen Austausch gab, auch von Daten, ist ja klar, dass dann nicht immer so einfach man sich austauschen konnte, auch ärztlicherseits, was jetzt vielleicht gerade der State-of-the-Art-Weg ist, wie man so schön sagt.
Genau. Und was man neben diesen Krankenhausrenovierungsgeldern dann noch gemacht hat, ist natürlich eine Umstrukturierung des ganzen Landes. Auch hier haben wir einen ähnlichen Aufbau wie in Deutschland mit dem Bund, den Bundesländern und den einzelnen Kommunen oder Gemeinden. Und da gibt es auch die Untergliederung in Staat, Region und Kommune. Und auch hier hatte man damals dann als Zentralstaat eine Gebietsreform auf den Weg gebracht, wo man vom Staat aus Rahmengesetzgebungen entworfen hat, die dann für alle geltend waren und dann auch die Region wieder anhand dieser Gesetzgebung die Umsetzung gestalten mussten. Ne? Also auch da musste man dann natürlich mit Krankenhausschließungen rechnen und insgesamt wurden dann ja, glaube ich, auch die Hälfte aller Krankenhäuser tatsächlich geschlossen. Und zudem ist auch die Aufgabe der einzelnen Regionen gewesen, dass man auch eine hausärztliche Versorgung gewährleistet hat. Ja, da gehen wir aber gleich nochmal im Detail drauf ein. Der Ausbau wurde dann, also letztendlich von dem Topf, den wir geschaffen hatten, hat dann das System, also der Staat, die Gelder genommen, um die Krankenhäuser zu renovieren. Und daneben war aber natürlich auch noch die Kommune dann immer mit eingebunden worden, dass man auch aus den kommunalen Geldern eine gewisse Finanzierung auf die Beine stellt, um im Rahmen von Public Health Präventionsmaßnahmen zu entwickeln, damit eben gar nicht unbedingt so ein Krankenstand überhaupt entsteht. Ne? Sprich, dass man, es gibt es ja auch hier, dass man gewisse Vorsorgetermine einfach auch wirklich in Anspruch nimmt und das als Motivation für die Bevölkerung dann im Rahmen zum Beispiel von Aufklärungskampagnen etabliert.
Ja.
Außerdem, was noch ganz interessant ist in Dänemark, ist, dass die Krankenhausbetten eigentlich fast ausschließlich in öffentlicher Hand liegen. Also 97% sind wirklich allgemeine Krankenhausbetten. Also es gibt da keine Arten von größeren Spezialkliniken oder beziehungsweise Privatkliniken, wie wir es halt in Deutschland auch zum Beispiel häufig noch haben. Und auch dort gab es nochmal eine Reform der Akutversorgung. Was man sich natürlich auch vorstellen kann, dass gerade wenn schlecht erschlossene Gebiete dann unter Umständen auch noch das Krankenhaus gestrichen bekommen, dass man da natürlich auch in der Akutsituation neue Mittel und Wege finden musste. Und ja, das sind, denke ich mal, alles Dinge, die einem schon sehr bekannt vorkommen, wenn man sich nochmal die Gesetzespläne in Deutschland aktuell ins Gedächtnis ruft.
Ich glaube, das ist halt auch eins der größten Probleme, ist halt der Widerstand aktuell der Länder, dass einfach die Bundesländer nicht ihre Hoheit in Bezug auch auf die Krankenhausplanung aufgeben wollen. Und das war aber im Endeffekt, oder das ist halt natürlich das oder ein sehr wichtiger Punkt, wenn man sagt, man möchte halt eine flächendeckende Planung durchführen, ne? Dass das halt zentral geplant wird, weil ich glaube, wenn jetzt jedes Bundesland wieder einzeln plant, dann gibt es da wieder ganz andere Abläufe und man muss sowas ja auch länderübergreifend planen, zwangsläufig, genau, weil ja viele Regionen einfach auch nicht jetzt an der Grenze von Hessen aufhören und in Thüringen dann neu anfangen. Deswegen hat man ja da, glaube ich, vielleicht ist es einfach einfacher, wenn man das zentral regelt, zumindest was die grobe örtliche Planung anbelangt.
Ja.
Ne? Und auch in Dänemark hat man ja dann nicht die Leute abgehängt. Ne? Also man hat ja nicht dann einfach die ganzen Länder, Inseln quasi versauern lassen und die Leute da dann nicht mehr behandelt, sondern man hat halt versucht, wie man es einigermaßen schlau strukturieren kann. Was noch ein großer Unterschied ist im Endeffekt, und das war ja damals, glaube ich, auch schon so, ist das Versicherungssystem in Dänemark im Vergleich zu Deutschland. Wir haben hier keine Unterscheidung zwischen einer privaten und einer gesetzlichen Versicherung. Außerdem gibt es, wie auch in Deutschland, du hast quasi deinen Hausarzt, der dich dann an einen Facharzt überweist, wenn du ein spezifisches Problem hast, zum Beispiel, keine Ahnung, habe ich einen eingewachsenen Zehennagel und muss zum, keine Ahnung, Chirurg und mir den irgendwie operativ entfernen lassen.
Wer kennt's nicht?
Genau, oder wie auch immer. Und dann will ich ja, dass das in einer gewissen Zeit auch geschieht und da gibt's Fristen in Dänemark und zwar muss das innerhalb oder je nach Facharzt und nach Problem muss das zum Beispiel dann innerhalb von 30 Tagen auch passieren. Das heißt, dadurch habe ich natürlich eine gewisse Sicherheit, dass ich auch einen Termin dann zum Zeitpunkt X bekomme, ne? Dass ich nicht jetzt, wie wenn wir jetzt sagen mal beim Hautarzt oder so, nächster freier Termin im Oktober, wenn ich jetzt einen elektiven Termin haben will, und nicht privat versichert bin, dann muss ich dann schon entsprechend lange warten. Aber wenn mein Hausarzt sagt, ich brauche den Termin, dann habe ich auch eine gewisse Sicherheit, dass der auch in der Zeit funktioniert. Auch hier wieder finanziert sich das über die Steuergelder natürlich. Und wir haben keine separaten Abgaben an diese Standardkrankenversicherungen. Das sind alle gleich versichert. Ich denke mal, das ist auch ein bisschen ähnlich vielleicht wie in Österreich. Die haben ja auch nur eine Versicherung. Und alles, was man on top haben will, kann man sich quasi dann noch mit so Zusatzversicherungen quasi absichern. Ne? Das heißt, da gibt es dann auch wieder verschiedenste Stufen, die man in Dänemark dann in Anspruch nehmen kann. Das bezieht sich dann zum Beispiel auf die Zahnversorgung, auf irgendwelche individuellen Gesundheitsleistungen, keine Ahnung, was stand hier in der
Sehhilfen
noch oder genau,
Kultur.
So halt was so Lifestyle, also sag ich mal so, Nice-to-have-Anwendungen sind, die jetzt aber auch nicht die krassen Game-Changers sind. Ne? Also mit einer Brille, dann kann man sich wahrscheinlich auch ein schlechteres Modell kaufen, wenn man da nicht extra zuzahlt. Und das ist halt dann nochmal in so Gruppen gegliedert. Ne? Und da zahlt man dann entsprechend mehr oder weniger noch dazu. Ist ja ein bisschen auch wie in Deutschland mit der Zahnzusatzversicherung, was genau, ja viele Leute haben, die auch gesetzlich versichert sind. Ne? Das sind aber alles, in Dänemark kann man ja auch nochmal dazu sagen, die privaten Krankenversicherungen, Non-Profit-Organisationen, so wie ich es verstanden habe.
Genau, und ich glaube, es ist tatsächlich auch nur eine einzige.
Ah, okay.
Genau, also ich hatte das so verstanden, es gibt diese Non-Profit Organization Denmark.
Ja.
Und die hat dann eben diese drei Versicherungsstufen, wo du halt sagen kannst, okay, ich bin halt Brillenträger, ich hätte es dann dementsprechend auch gerne noch mit einer Zusatzversicherung unterstützt oder ich, keine Ahnung, meine Eltern hatten schon immer schlechte Zähne, da bin ich doch lieber vorsichtiger und schau dann, dass ich da noch meine Zahnzusatzversicherung abschließe.
Okay,
aber ich glaube, was halt essentiell der Unterschied nochmal ist und was ich zum Beispiel ziemlich schlecht in Deutschland auch finde, dass man ja wirklich ein buntes Potpourri an verschiedensten gesetzlichen, privaten Krankenversicherungen hat. Und ich weiß nicht, wie es jetzt dir auch ging oder anderen Leuten, aber als ich zum Beispiel damals angefangen habe zu arbeiten, hat es mich ultra gestresst, dass man sich dann seine gesetzliche Krankenversicherung raussucht oder dann im Verlauf auch noch mal eine private Zusatzversicherung holt, weil man wird da wirklich mit, weiß ich nicht, das ist als ob man so, keine Ahnung, man kriegt dann da 1000 Flyer hingelegt und jeder hat irgendwie noch was Besseres und zusätzlich und ja, man, ja.
Ja, da ist man
halt, also ich war maßlos überfordert.
Klar, man ist da sehr auf sich allein gestellt und hat dann man blickt durch die viele Sachen auch einfach nicht durch in dem Alter, in dem man sich dann...
Ja, und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, man zahlt ja schon sehr viel an Sozialabgaben. Ich weiß jetzt gar nicht tatsächlich, wie das mit den Steuern sonst in Dänemark zum Beispiel läuft, aber man zahlt ja schon ultra viel Geld dafür, wo man ja sich einfach denkt, okay, aber ich dachte immer, meine Grundgesundheit ist irgendwie abgesichert. Ja. Aber dann kriegt man immer so den Eindruck, je mehr man sich damit auseinandersetzt, so, nee, Mann. Also da musst du echt vorsichtig sein.
Ja. Kommt halt auch ganz auf die Probleme halt an. Für die Akutsachen und sowas ist man natürlich abgesichert, aber.
Ja, aber so Zähne schon allein.
Ja, ja, also, klar. Das ist ja aber auch wieder was relativ elektives.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber oder auch so Impfungen.
Ja, also Reiseimpfungen oder so.
Genau. Ja. Anyway, das ufert jetzt aus, wenn wir damit anfangen. Nun gut, wir hatten es schon angerissen, die Praxis- und Krankenhauslandschaft sieht dementsprechend jetzt auch etwas anders aus in Dänemark als früher oder jetzt auch zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland. Wie gesagt, die Regionen sind dafür zuständig, dass man eben eine flächendeckende Versorgung hat, was Krankenhäuser betrifft, aber auch was den Hausarztstandard betrifft. Und man hat eben im Rahmen der Krankenhausreform auch dafür gesorgt, dass es eigentlich mehr primäre Versorgungszentren geben soll. Ne? Klingt so ein bisschen auch nach den integrierten Versorgungszentren, was jetzt der Plan in Deutschland ist. Und dass man dort eben einen größeren interdisziplinären Praxiszusammenschluss auch hat, wo man eine Überweisungspflicht tatsächlich auch hat. Ne? Also man kommt eben vom Hausarzt nur zum Neurologen, wenn man halt wirklich zum Beispiel eine Überweisung auch dafür bekommt und dort die Indikation dazu gestellt wird.
Ja.
Ne? Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied. In Deutschland hat man nämlich die freie Arztwahl. Und das habe ich nämlich auch nochmal hinterfragt vorhin. Man kann ja auch vom Hausarzt eine Überweisung, also es gibt Fachdisziplinen wie zum Beispiel die Radiologie, da braucht man immer eine Überweisung, da wird man gar nicht angenommen, wenn man ohne kommt. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich höre so schlecht auf meinem Ohr, habe ich entweder die Möglichkeit, zum Hausarzt zu gehen, der überweist mich, oder ich gehe halt direkt zum HNO-Arzt und versuche einen Termin zu bekommen. Ne? Aber in Dänemark, da hast du tatsächlich keine wirkliche Chance, sonst einen Facharzttermin zu kriegen, außer du holst dir halt eine Überweisung. Und das ist letztendlich eine Zugangsregulierung, die der Staat da vorgenommen hat, dass man letztendlich eben immer über den Hausarzt an die weiteren Gesundheitseinrichtungen überwiesen werden muss. Und auch im Vergleich zu anderen Ländern ist es tatsächlich dort sehr, sehr strikt.
Ne? Ja.
Es gab da so verschiedene Indizes, die berechnet wurden. Und Deutschland ist da gar nicht ganz weit hinten, würde ich mal sagen. Aber so im soliden Mittelfeld. Und Dänemark und Italien sind da sehr auf Lenkung aus, würde ich es mal nennen.
Ja, ich würde mal sagen, hinteres Drittel Deutschland eher.
Ja.
Also wir sind schon eher bei den liberaleren Systemen, was die Zugang zur Versorgung anbelangt.
Mhm.
Aber wie gesagt, Dänemark ist halt sehr streng im Verhältnis dazu. Ne?
Ja. Was jetzt auch noch in der Recherche rausgekommen ist, dass die Hausärzte tatsächlich deutlich mehr Kompetenzen zugeschrieben wird als in Deutschland. Also, dass man, glaube ich, kleinere Krankheitsbilder, die man vielleicht sonst eher bei einem Facharzt bei uns versorgen würde, wie zum Beispiel, keine Ahnung,
eingewachsene Zehennagel.
Eingewachsene Zehennagel, um bei dem Beispiel zu bleiben, das der Felix uns hier schon gezeichnet hat, dass man das vielleicht auch sogar bei sich selber in der Praxis machen kann und dort eben den Zehennagel dann auch zieht, bevor man da halt gleich wieder an den Allgemeinchirurgen zum Beispiel überweist. Ne?
Und das halt dann auch vergütet bekommt wahrscheinlich, weil das
wahrscheinlich wird das der entscheidende Punkt sein.
Häufig ein Grund, warum die Leute es dann hier nicht machen, weil sie sagen, ich kann es nicht abrechnen und dann ich habe dafür nicht die Qualifikation und dann schicke ich ihn weiter, weil wenn ich es umsonst mache, mache ich es nicht.
Oder man kann ja auch vielleicht auch dahingehend, wenn man wirklich halt mehr so Praxiszusammenschlüsse auch hat und primäre Versorgungszentren, dass man auch einfach die Räumlichkeit dazu hat.
Ne? Ja.
Weil du willst ja nicht unbedingt da den eingewachsenen Zehennagel entfernen, wo du sonst Blut abnimmst.
Da auf keinen Fall, nee. Und also hoffe mal nicht, dass es gemacht wird. Naja, okay. Wenn man sich dann nochmal den Bereich der Krankenhausbetten anguckt, sieht man, dass wir aber auch schon vor der Reform in Dänemark 2006 eine deutlich niedrigere Quote hatten pro 1000 Einwohner, was die Krankenhausbetten anbelangt. Ne, wir haben ja, das war ja das, wo wir auch ein bisschen in Corona immer so stolz waren, dass wir so viele Betten pro 1000 Einwohner haben in Deutschland und da ja auch global fast so auf Platz 1 gelegen sind oder lagen. Und Dänemark hatte, wie gesagt, 2006 schon, nur um das mal ungefähr in Relation zu setzen, sage ich mal, ungefähr 5 Betten pro 1000 Einwohner, während Deutschland da ungefähr bei 9 oder so lag. Und Deutschland bleibt, oder 9 bis 10, und wir bleiben da relativ konstant jetzt in Deutschland, sind jetzt vielleicht bei 9. Und Dänemark hat das damals dann noch halbiert, ne, ungefähr. Ne? Die kommen so von 4, Eppes und liegen jetzt bei 2, Eppes pro 1000 Einwohner und haben quasi die Krankenhausbetten damit halbiert in ihrem Land. Wir haben ja auch schon gesagt, dass die Hälfte der Krankenhäuser geschlossen wurde. Es macht ja dann auch Sinn, dass sich auch die Betten dementsprechend reduziert haben. Aber die haben halt im Endeffekt, oder was sie machen, ist, das halt ihre Kapazitäten effektiver zu nutzen. Das ist halt das, was wir auch während der Corona-Pandemie erlebt haben. Wir haben immer gesagt, ja, wir haben so viele Betten, aber am Ende des Tages war das jetzt gar kein großer Vorteil, weil wir finanzieren halt in Deutschland unsere Betten über diese DRGs, halt über die Fallpauschalen. Und wenn die Betten leer sind, dann rechnen wir auch in dem Sinn nichts ab.
Und ja, vor allem machen wir eher noch Minus.
Genau, ja. wir machen Minus, ja, weil wir haben halt die Personalkosten trotzdem. Und in Dänemark ist es halt eher so, dass die im Endeffekt ihre Ressourcen dann im Endeffekt besser mobilisieren können. Und zwar haben die Dänen im Vergleich zu den Deutschen halt damals in dem Rahmen der Reform den Pflegesektor zum Beispiel sehr stark ausgebaut, in Bezug außerhalb der Krankenhäuser, und haben dadurch sozusagen auch im ambulanten Sektor halt eine hohe Dichte an Pflegekräften, die sie dann halt im Zweifelsfall auch mobilisieren können, weil sie halt zum Beispiel in der Form von einer Zeitarbeitsfirma beschäftigt sind, um die dann auch im stationären Setting sozusagen wieder einbinden zu können, wenn es halt notwendig ist. Das wäre jetzt vielleicht was, oder als ich das gelesen habe, habe ich jetzt zum Beispiel da an sowas wie diese Gesundheitskioske oder so gedacht, wenn man sagt, man hat Pflegekräfte, die dann in einem ambulanten Bereich arbeiten, aber die ja dann auch theoretisch in einer Akutsituation natürlich zur Verfügung stehen würden, um sie auch im Krankenhaus wieder zu nutzen. Ne? Ist halt ein bisschen flexibler vielleicht geregelt als bei uns. Und dann der nächste Punkt, Pflege als staatliche Aufgabe, Julia, wie kann ich das interpretieren und verstehen?
Genau, also der dänische Staat steckt halt viel mehr Geld eben, um auch gerade diese ambulante Pflege oder Pflege von älteren Menschen zu ermöglichen, um eben Familienangehörige auch zu entlasten, dass man eben nicht sich dann natürlich um seine Liebsten kümmert und da vielleicht dann beruflich zurückschraubt, sondern dass man eben durch diese Subventionierung des Pflegesektors und durch die bessere Bezahlung den Beruf attraktiver gestaltet. Und man sieht es auch hier eigentlich an einer ganz coolen Grafik, die wir noch gefunden haben, wo auch einfach wieder bemessen am Bruttoinlandsprodukt deutlich mehr Geld eben in die Pflege gesteckt wird, als es zum Beispiel in Deutschland ist. Und dann sieht man eben auch nochmal, wie viel Anteil privater Zuzahlungen in den einzelnen Ländern geleistet wird. Und da ist halt Deutschland auch deutlich über dem, was zum Beispiel in Dänemark erfordert wird. Und ich meine, also Felix und ich, wir kennen es ja auch sonst jetzt von unserem eigenen Opa. Das ist schon eine finanzielle Belastung, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also der Staat trägt da natürlich irgendwie mit seinen Pflegestufen immer einen Teil dazu bei, aber viel gerade Organisatorisches und so, das bleibt dann halt schon immer an unserer Mutter hängen oder an ihren Geschwistern.
Ja. Ne? Ja, und das auch da nochmal kurz in Relation zu setzen, da Dänemark gibt ungefähr das Doppelte vom Bruttoinlandsprodukt aus für die Pflege schon mal per se, und das äußert sich dann, wenn wir uns dann nochmal die privaten Zuzahlungen angucken, liegt Dänemark dann ungefähr bei 10%, während Deutschland ungefähr bei 25% liegt. Ne? Also dieses Doppelte an Bruttoinlandsprodukt äußert sich dann schon. Also da kann ich ja auch sehr gut wieder Bürgerinnen und Bürger entlasten, wenn ich sowas eher steuerfinanziert mache.
Dann, das fand ich eigentlich tatsächlich das Erschütterndste an der ganzen Recherche, Thema Digitalisierung. Schon 1999 gab es tatsächlich eine Verabschiedung einer E-Health-Strategie in Dänemark, die eben genau darauf abgezielt hat, dass man zum Beispiel eine digitale Lösung wie die elektronische Patientenakte ins Leben gerufen hat. Ja. Also vor 25 Jahren gab es diese Idee schon in Dänemark, und seitdem gibt es jetzt auch eine nationale Datenspeicherung, bekannt unter dem Namen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sundhed.dk, auf die dann wirklich alle zugreifen können, also Patienten selber, Ärzte oder auch zum Beispiel Apotheker. Und da, wie wir es ja auch schon mal vorgestellt hatten, werden halt wirklich alle Krankenhausbehandlungen gespeichert, alle Diagnosen, Medikamentenpläne, Patientenkurven. Und ich finde es auch gut, dass man das auch selber vor allem auch einsehen kann, ne, um seinen eigenen Krankheitsverlauf vielleicht ein bisschen besser nachzuvollziehen. Und letztendlich bringt es aber auch noch mit sich, dass tatsächlich die Rezepte schon zu 99% eigentlich alle elektronisch verschrieben werden. Die Überweisungen sind zu nahezu 100% elektronisch. Und ja, das finde ich ist eigentlich eine ziemlich gute Entwicklung gewesen, die da hingelegt haben in 25 Jahren. Und ich finde es dann immer ein bisschen traurig, wenn man überlegt, dass wir jetzt damit anfangen.
Ja, oder die ersten Schritte gegangen sind. Ja.
Genau. Und mal gucken, wann wir die 99% E-Rezepte erreichen werden.
Ja, das ist natürlich die Frage, wie lange das auch in Dänemark natürlich gedauert hat. Klar. Aber da war man natürlich deutlich proaktiver und entlastet natürlich dann heutzutage auch dadurch, wenn man die denen, oder das kommt ja auch dann nochmal im weiteren Verlauf, dass die natürlich auch Personalmangel haben, aber durch solche etablierten Strukturen hast du natürlich totale Entlastung auch wieder auf einer anderen Ebene.
Und ich finde es halt auch mal krass, wenn man sich halt wirklich mal überlegt, wie ultra viel Papier die einfach schon gespart haben.
Ja, das stimmt, ja.
Also das muss man halt einfach mal sagen, wenn alle Briefe, ne, die wir ja zu tausendmal ausdrucken, die dann immer nochmal korrigiert werden oder sonst was, und da bleibt einfach alles elektronisch.
Ja. Das ist schon eine deutliche Erleichterung.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, ein anderer Bereich, der dann noch vielleicht noch kurz der Vollständigkeit halber zu erwähnen ist, ist der Bereich vom Qualitätsmanagement und Forschung. Das ist im Endeffekt so, dass dort auch landesweite Register erhoben werden oder jetzt nach der Reform damals erhoben wurden, die einen Überblick geben über die Krankheiten, OPs und Komplikationen. Da kann man sowohl natürlich ein bisschen vielleicht an das Krankenhaustransparenzgesetz jetzt denken vom Kollegen Lauterbach oder auch, es gab glaube ich noch ein anderes Melderegistergesetz, was auch nochmal vielleicht ein bisschen in die Richtung geht.
Forschungsregister gab es ja noch.
Oder genau, das auch. Also das machen die denen dann im Endeffekt dann einfach nur der Vollständigkeit halber. Das machen die dann auch so ähnlich, wie das in Deutschland geplant ist. Und zu guter Letzt kommt natürlich noch ein bisschen Kritik, Julia.
Genau, ne? Also da hatte ich auch nochmal einen ganz netten Podcast-Beitrag zugehört vom Deutschlandfunk. Das natürlich die Ansätze kommen uns jetzt alle bekannt vor und die Umsetzung hat anscheinend auch an vielen Ecken super funktioniert. Nichtsdestotrotz muss man sagen, auch gab es dort Beispiele von Krankenhausumbauten, die natürlich deutlich mehr gekostet haben dann wieder als geplant und dann teilweise die Sparmaßnahmen leider auch wieder im Personal sich niedergewirkt haben und dann die Ressource Mensch wieder diejenige war, die als erstes eingespart wurde. Und auch jetzt ist es wohl immer noch so, dass Ärzte und Ärztinnen sich auch in Dänemark beklagen, dass sie pro Patient zu wenig Zeit haben, dass es auch dort immer noch zu viel Bürokratie gibt.
Ja.
Und ja, deswegen ist es eigentlich ganz spannend, dass wir heute noch einen Gast bei uns in der Folge haben, der uns
fast live aus Dänemark berichten wird.
Genau, und wunderbar einfach vor allem beide Seiten nochmal nahe bringen kann, ne? Weil wir stellen sie gleich einmal vor, sie sowohl im dänischen als auch im deutschen Gesundheitssystem viel Erfahrung gesammelt hat.
So, liebe Leute, herzlich willkommen, liebe Camilla, im Podcast Auf Messers Schneide.
Hallo, dankeschön.
Vielleicht ganz kurz zur Einleitung, damit die Hörerinnen und Hörer ein bisschen wissen, woher wir uns kennen. Du bist die Freundin von einem sehr guten Freund von mir, Kommilitone, mit dem ich zusammen studiert habe, der liebe Johannes, der wahrscheinlich bei dir irgendwo im Hintergrund gerade rumwuselt. Du bist Dänin und auch in Dänemark geboren und kannst dich ja mal kurz vorstellen und unseren Hörerinnen mal erzählen, was du so machst.
Erstmal freue ich mich, hier zu sein und ich bin, also gesagt, Camilla und ich bin 31 Jahre alt. Ich wohne in Berlin seit 2021 und seit 22 bin ich Dänin in dem deutschen Gesundheitssystem und ich arbeite in innerer Medizin mit Schwerpunkt Gastroenterologie. Ich wohne mit meinem Freund zusammen, der Johannes.
Ja.
Genau.
Du hast aber in Dänemark studiert, oder?
Ich habe in Dänemark studiert und auch absolviert. Ich habe die dänische Variante von PJ dort auch gemacht. Also das ist ja ungefähr ein Jahr und dann habe ich noch zusätzlich 6 Monaten gearbeitet.
Okay, also du hast sozusagen schon in beiden Systemen gearbeitet, bist dann quasi perfekt qualifiziert, heute hier als Expertin Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Ich versuche es auf jeden Fall.
Sehr gut.
Also wir haben jetzt gerade schon vorab ja das dänische Gesundheitssystem etwas vorgestellt und haben festgestellt, dass dort die Modernisierung ja schon sehr vorangeschritten ist, auch gerade in den letzten Jahren. Jetzt wäre natürlich unsere erste Frage, wie hast du das Arbeiten hier im deutschen Krankenhaus empfunden? War das für dich irgendwie ja so ein Moment zurück in die Vergangenheit oder ist es dann doch ähnlicher, als man denkt?
Also eher das Erste, was du gerade gesagt hast, glaube ich. Also,
Mist.
Aber ja, also beide. Ich glaube, als ich noch in Dänemark gearbeitet habe und wir uns entschieden haben, dass ich nach Deutschland umziehen würde, dann habe ich gedacht, naja gut, also Nachbarland, wie groß kann die Unterschiede eigentlich sein und so. Und das wird alles. Und man hat mich eigentlich nur Sorgen gemacht über die Sprache und so. Aber gibt wirklich Unterschiede und zwar auch viel mehr, als ich dachte. Genau. Vor allem also mit so Arbeitsdauer, Arbeitslast und die Digitalisierung, aber ich glaube, da bekommen wir dann auch halt. Und lustigerweise, also was eigentlich auch so einen großen Eindruck auf mich gemacht hat, war die Formalität, also die, wie man so miteinander redet, mit dieses ganze Sitzen und so. Das hat wirklich, habe ich geübt, weil also in Dänemark sind wir ganz flach mit Hierarchie und,
ja.
Und mittlerweile habe ich ja auch mich daran gewöhnt und diese formale Sprechweise schätzen gelernt, aber das war auch ein großer Unterschied am Anfang.
Ja, das heißt, die Deutschen haben mehr noch, wie wir sagen würden, einen Stock im Arsch. Die sind etwas steifer und die Dänen sind etwas lockerer, wahrscheinlich. Ja. Sehr gut. Und du hast ja schon kurz angesprochen mit der Digitalisierung, dass das ein krasser Unterschied ist. Wir hatten das ja auch schon kurz in dem Hauptteil quasi thematisiert, wie das quasi normalerweise alle Rezepte und Patientendaten ja bei euch digital versendet werden und es gar nicht mehr auf Papier quasi stattfindet. Aber wie ist es so im Alltag für dich oder wie digital ist denn das dänische System?
Ich glaube, das ist nicht nur in das Gesundheitssystem, ich glaube, das ist die ganze Grundlage unserer ganzen Gesellschaft, weil wir sind ja irgendwann, so ich glaube, mehr als 20 Jahren sind wir auf die Digitalisierung umgestiegen. Ja. Und deswegen ist ja irgendwie, wir sind daran gewöhnt, alles digital zu machen, ob es Online-Banking ist oder ob ich irgendwelche Steuererklärung machen will. Aber das Gesundheitssystem läuft sowieso. Also
Das
läuft Terminvereinbarung, das läuft mit Kommunikation, das läuft mit alle Patientenakten, Blutergebnisse, Bildgebung, alles ist digital und als App und auch auf einer Webseite, also für die Patienten sowie auch für die Gesundheitspersonal. Ja,
das haben wir gelesen, ne? Das wird alles hochgeladen auf sundhet.dk, richtig?
Und genau, sundhet.dk. Genau, heißt Gesundheit. Und wir haben ja mehrere Plattformen oder Systemen. Also Sundhed.dk ist quasi die nationale System.
Ja.
Dann haben wir auch regionweit haben wir Apps für, also was in jeder, also irgendwie, welche jede Krankenhaus hat. Und dann gibt es auch also ein App-System für deine Medikationsliste und Rezepten und so. Und die sprechen halt alle miteinander. Also die kommunizieren miteinander, die App-Systems. Ich glaube, die einzige Ausnahme, es gibt, ist die Allgemeinmedizinern, die haben halt auch, also die sind auch digital, aber ich als Ärztin habe keinen direkten Zugriff zu die allgemeinmedizinische Akte.
Okay.
Aber da muss man halt so einen Knopf drücken und dann kriegt er einen Brief von mir.
Okay. Aber das klingt ja trotzdem einfacher als in Deutschland, wenn man sich überlegt, dass man sich ja dann hier immer an die Sprechstundenzeiten richten muss, da anrufen muss, dann drauf hoffen muss, dass da auch wirklich jemand da ist, der einmal kurz den Brief faxen kann.
Genau.
Weil so läuft ja bei uns immer letztendlich die Recherche, wenn wir die Fälle im Krankenhaus aufarbeiten, ja. Ne?
Gibt es denn überhaupt noch einen Fax in Dänemark? Weißt du, was ein Fax ist überhaupt? Alter, doch, musst du ja wissen, weil du in Deutschland gearbeitet hast.
Ja, ich habe ja hier gelernt zu faxen.
Ja.
Juhu!
Ja, genau.
Ja, cool. Oh Gott.
Tatsächlich, also da, das benutzt mir gar nicht mehr.
Ja,
also,
ja das sollte es, glaube ich, auch sein.
Ja. Genau, also ist auf jeden Fall ein ganz schnelles, sicheres und gutes System, finde ich, in Dänemark. Und jetzt habe ich gerade eigentlich tatsächlich ein bisschen damit zu tun gehabt, auch von also so Angehörige-Seite. Und es läuft richtig gut. Also das ist auch, wenn du aufgenommen wirst in einem Krankenhaus, also du kriegst so eine kleine Begrüßung auch halt in diesem App und es steht, wer bist denn dein Arzt, zuständiger Arzt und Pflegepersonal, wer ist dein Physiotherapeut? Und genau, was ist die Planung? Wann kriegst du die nächste Blutabnahme? Und man kann auch deine Blutabnahmen also angucken, wenn die da sind. Du kannst sehen, was das, also der Arzt oder die Ärztin über dich geschrieben hat nach der Visite.
Okay.
Ja.
Okay, krass. Alter, es ist einfach wow. Es ist richtig mindblowing gerade für mich.
Wir haben versucht, es noch so vorhin zu relativieren, alles so, das ja, das ist ja auch, da gibt es ja auch viel Kritik in Dänemark und sowas, aber es klingt alles auf jeden Fall.
Also, das klingt schon mal deutlich besser.
Deutlich einfacher auf jeden Fall und deutlich intuitiver. Und ist auch einfach schön natürlich für die Patienten, wenn die wissen, ach ja, so heißt mein Arzt, ne? In Deutschland muss man, wenn sich überhaupt jemand mit Namen vorstellt, muss man dann noch den Namen irgendwie 5-mal wiederholen oder den Leuten aufschreiben, weil sonst in 5 Minuten Visite kriegen die es nicht mit. Aber wenn man danach natürlich noch einsehen kann, ach so, nee, das haben die missverstanden, vielleicht hier, dass ich Schmerzen, Oberbauch war doch rechts anstatt links oder weißt du, dann kann man ja auch ein bisschen Bezug drauf nehmen, das ist ja auch eine Erleichterung.
Das macht ja was eher, also was sagt man, man muss ja auch als Gesundheitspersonal dann irgendwie ein bisschen, du kannst ja nicht alles, also alles mögliche Quatsch jetzt schreiben in deine Visite einfach schon, weil du weißt ja dann, die Patienten lesen dann also teilweise danach. Und dadurch entstehen ja auch manchmal mehrere Fragen oder also weil die dann, was meint der Arzt damit und so weiter. Aber ich glaube, da das sind wir, also wir, daran gewöhnt man sich halt auch so also langsam.
Ja.
Genau, ja.
Und wie ist jetzt so dein Arbeitsalltag als Ärztin? Also was finde ich ja in Deutschland immer häufig kritisiert wird, ist ja auch zum Beispiel, dass das Pflegepersonal in Deutschland ja häufig eigentlich nur noch so abgestellt wird zum, ja, wirklich irgendwie Patienten waschen, Medikamente, Essen anreichen, that's it. Haben die vielleicht schon mehr ärztliche Kompetenz vielleicht auch, die dort gefördert wird? Oder ist es da auch so streng, sage ich mal, geteilt?
Ja, das ist, also wenn wir nochmal zum Thema, also was ich so mir aufgefallen sind, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, da ist es auch, also die Aufteilung von Arbeitsaufgaben und also so, was sagt man so, Work-Task-Gleitung von verschiedenen Aufgaben. Also ich glaube schon, dass, oder ich sehe schon, dass Krankenschwestern in Dänemark haben seit vielen Jahren eigentlich Aufgaben übernommen, die traditionell zu ärztlichen Beruf hier in Deutschland gehören. Also die legen Flexülen, die nehmen teilweise Blut ab, die machen halt viele Score-Systeme auch, also die ich hier machen würde als Ärztin. Und dadurch ist es auch so, wenn man ein bisschen über sowas wie Personalmangel redet zum Beispiel, dann ist es auch jetzt eher ein größeres Problem mit den Krankenschwestern in Dänemark als mit den Ärzten, weil wir ja irgendwie auf der Papier weniger zu tun haben, praktische Aufgaben, weil die sind dann alle zur die Schwestern gekommen. Ja.
Okay. Und wie ist es denn, gibt es eigentlich sowas wie Physician Assistants auch in Dänemark? Also das haben wir jetzt ja zum Beispiel als unsere ja beste Hilfe kennengelernt hier in Deutschland, dass man ja auch diese Berufe hat wie Physician Assistant, die ja als Arztassistent uns auch viele Aufgaben abnehmen. Gibt es das da auch?
Also Personal Assistant oder wie?
Nee, Physician Assistant.
Es gibt quasi studierte Pflegekräfte, die halt in Deutschland dann dadurch, dass sie studiert haben, halt solche Sachen machen dürfen wie die Krankenschwestern wahrscheinlich ganz normal in Dänemark. Das sind quasi studierte Pflegekräfte, die dann halt Blut abnehmen dürfen, Briefe schreiben dürfen und so weiter und so fort.
Ach so.
Aber wahrscheinlich,
das ist eine Krankenschwester für mich in Dänemark,
okay,
glaube ich.
Ja, okay, also der Beruf ist einfach generell so aufgewertet, dass
viel, was ich lustig immer fand, war, also in Dänemark machen die auch viele Echos zum Beispiel oder so, die können auch manchmal Ultraschall machen und so, also die machen auch teilweise Gastroskopien oder Koloskopien, wenn es so nur Vorsorgeverfahren also sind. Das sind, also da braucht man halt eine extra Ausbildung als Krankenschwester.
Ja.
Aber für so Blutabnehmen und solche Sachen, dann das machen die alle, also alle Krankenschwestern schon.
Ja, das ist halt super cool, muss man auch sagen, einfach weil man sich ja dann auch natürlich total weiterbilden kann als Pflegekraft, wenn man weiß, okay, ich kann mich jetzt irgendwie spezialisieren und kann noch irgendwie Magen-Darm-Spiegelung anbieten für zumindest Vorsorgeuntersuchung. Das ist ja mega, das wertet den Beruf ja immens auf, muss man sagen, ne?
Ja, so jetzt habe ich Blutabnahme eigentlich gesagt, aber dafür gibt es eigentlich meistens Labor, so spezialisierte Laborpersonal, die das machen.
Okay.
Ist eher so flexible Anlage und Medizinverabreichung
Okay.
Die ja alle machen. Ja.
Also auf jeden Fall mehr als in Deutschland, können wir festhalten an dieser Stelle. So, genau, wir haben ja ganz viele Sachen jetzt eigentlich schon so ein bisschen indirekt angesprochen oder über unser Gespräch. Vielleicht nochmal kurz in Bezug auf die Arbeitszufriedenheit im Vergleich Deutschland und Dänemark. Also du hast ja schon gemerkt, okay, wir haben Personalmangel, oder hast du gesagt, in Dänemark eher auf der pflegerischen Seite als auf der ärztlichen. Und wie sieht die Arbeitszufriedenheit generell aus?
Ich glaube, es hängt davon ab, ob man das so eher subjektiv oder objektiv anschaut. Ich habe nämlich gedacht, so, wenn man die gleiche Fragerunden machen würde in Deutschland und Dänemark, dann glaube ich tatsächlich, dass es, also die Ergebnisse würde sich nicht so sehr unterschiedlich ausfallen.
Ja.
Aber also objektiv von meiner Perspektive und was ich erlebt habe, dann würde ich sagen, also da gibt es auf jeden Fall einen Grund dafür, also dass die Arbeitszufriedenheit höher sein sollte in Dänemark im Vergleich zu Deutschland.
Ja.
Ja.
Aber
seit also mehreren Jahren ist die Arbeitszufriedenheit auf jeden Fall ein großes Thema im Krankenschwesterbereich und im Pflegebereich, dass die nicht zufrieden sind. Mhm. Ja, Arbeitsdauer, Arbeitslast und dass die zu wenig Gehalt halt bekommen für die Aufgaben, dass sie machen.
Gut, das ist ja dann wahrscheinlich ja tatsächlich ähnlich wie in Deutschland. Wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, dass es auch in Dänemark teilweise ärztlicherseits noch Unzufriedenheit herrscht, weil auch da immer noch zu viel Bürokratie ist und auch zu wenig Zeit für den Patienten. Weißt du da was zu?
Also in Dänemark, ich höre von meinen dänischen Kollegen oder meinen alten Freunde aus der Uni, die fühlen auch alle, dass die weniger Zeit für die Patienten haben. Aber es ist eigentlich, also wegen Bürokratie, aber die Bürokratie ist halt ein anderer Ausmaß. Ja. Und ich würde auch dazu sagen, dass also die der Flow und die Anzahl der Patienten, die man betreut in Dänemark, ist einfach geringer. Was man auch alles schreiben muss im System. Und wir haben ja eigentlich keine richtigen Entlassungsberichten und so. Dadurch haben wir ja auch weniger zu tun. Oder wir haben auf jeden Fall weniger Arbeitsaufgaben und weniger Bürokratie.
Das schon, okay.
Genau.
Also dann in Relation gesetzt zu Deutschland ist es wahrscheinlich halt einfach weniger, aber subjektiv, wie du schon meintest, betrachtet ist es dann immer noch, gibt es Aufgaben, die man gerne delegieren würde oder abschaffen würde.
Ja.
Genau, auf jeden Fall. Ja.
Und vielleicht mal noch ein bisschen auf die Struktur auch in Dänemark einzugehen, weil auch da war es ja wohl damals so, dass, da waren wir alle noch sehr, sehr klein, aber wurden ja auch die Krankenhauszahlen deutlich reduziert. Ne? Also wir hatten jetzt Quellen gefunden, wo es hieß, dass bis zu 50% der Krankenhäuser teilweise sogar geschlossen wurden und es dann immer noch jetzt Anfahrtszeiten auch teilweise in der Regel von 30 Kilometern für manche Regionen herrschen. Ist das wirklich so krass? Also dass halt wirklich wenig Krankenhäuser da sind?
Ja, lustig. Ich habe immer gedacht, dass Deutschland haben total viele Krankenhäuser. Mhm. Aber wir haben irgendwann so entschlossen, dass wir haben so eine Zentralisierungsstrategie gemacht. Ja. Und das heißt halt, dass man auch also ein anderer Level von, für verschiedene Abteilungen, also die sind dann alle quasi Großversorger, also die Krankenhäuser in Dänemark, aber dafür musst du halt als Patient länger fahren. Wenn du in Kopenhagen wohnst, also die Hauptstadt, dann hast du auch so in der Nähe, also dann kannst du in ein Krankenhaus sein innerhalb von so 10, 15 Minuten. Meine Eltern zum Beispiel, die wohnen außer im Bereich in Dänemark, 1,5 Stunden von Kopenhagen und die fahren schon also 1,5 Stunde zur nächsten Krankenhaus. Und das ist nicht, man denkt das nicht als so weit weg eigentlich.
Okay.
Und das ist kein Großversorger. Also die haben nicht Neurologie, die haben nicht Thoraxchirurgie und also dafür muss man eigentlich mit also Hubschrauber oder sowas nach Kopenhagen.
Ja.
Okay, krass.
Okay, was ich noch vielleicht als Frage anschließen würde, die wir gar nicht jetzt aufgeschrieben haben, aber wir haben auch über den Zugang zu dem medizinischen Sektor in Dänemark gesprochen in dem Vorbericht sozusagen und da haben wir ist es ja deutlich stärker reguliert als in Deutschland. Ne? Du kannst dir in Deutschland einfach einen Termin beim Facharzt ausmachen, wie du willst. Und das geht ja in Dänemark nicht. Ne? Das heißt, da geht ja eigentlich alles über den Hausarzt. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, ich gehe erst zum Hausarzt und ich muss dann von da aus zwangsläufig zugewiesen werden zur nächsten Fachabteilung.
Ja, richtig. Also die Primärsektor oder also die allgemeinmedizinische Teil in Dänemark sind ja viel größer als in Deutschland. Das ist deine erste Kontakt mit dem Gesundheitssystem. Wir haben ja auch weniger, was man sagt, niedergelassene Ärzte, weil wir haben eigentlich sowieso viele ambulante Funktionen als in Deutschland, aber die sind ja alle staatlich oder von der Region ausgesteuert. Das heißt, dass die gehören eigentlich alle zu einem Krankenhaus oder so. Ja. Das heißt, es gibt keine so richtige niedergelassene Kardiologen oder Neurologen oder so. Wir haben eigentlich nur HNO-Ärzte und Gynäkologen als niedergelassene.
Ja.
Wo du eigentlich, und das ist die einzige niedergelassene Ärzte, wo du dich von alleine aus also einen Termin machen kannst. Sonst musst du immer erst zum Hausarzt und dann muss er oder sie muss dann halt entscheiden, ob die Indikation besteht, für dich weiterzuschicken im System. Mhm. So musst du wirklich von einem spezialisierten Arzt in Orthopädie oder irgendwas gesehen werden.
Ja, das heißt, die haben aber, sind die auch besser ausgebildet, jetzt mal ketzerisch gefragt, sage ich mal, weil die müssen ja dann natürlich viel besser das beurteilen können und wahrscheinlich gehen die Leute dann auch häufiger zum Hausarzt als in die Notaufnahme, nehme ich mal an. Weil man, wenn es so eine strikte Anlaufstelle ist, oder?
Also du meinst jetzt die Allgemeinmediziner,
genau,
ne? Ja, also ja, ich habe auf jeden Fall auch einen großen Unterschied gemerkt, als ich hier, also ich hier gekommen bin, dass nicht das, also die gleiche Ausbildung Allgemeinmedizin in Dänemark und Deutschland. Ich finde es eher wie ein Internistin in einer Praxis und die dann auch zusätzlich HNO-Sachen machen oder gynäkologische Sachen machen oder also manchmal machen die auch Orthopädie, also die haben so auch Subspezialisierung als Allgemeinmediziner.
Ja, krass. Sehr gut.
Ganz interessant, ne?
Ja.
Ja.
Und wir haben es ja eigentlich in Deutschland eher abgewertet durch diesen allgemeinmedizinischen Facharzt, muss man ja dann sagen.
Ja, ich glaube, was ich als Problem sehe zum Beispiel, ist ja, dass du in Deutschland relativ random irgendwie Allgemeinmediziner wirst. Also deine Weiterbildungsvoraussetzungen sind ja sehr locker. Ne? Du musst ja, glaube ich, nur jetzt mittlerweile 2 Jahre in die Praxis gehen, in eine allgemeinmedizinische Praxis und dann kannst du dir ja eigentlich aussuchen, was du machst. Ne?
Ja.
Also drumherum. Oder ich glaube, ein Jahr Innere muss dabei sein und 2 Jahre kannst du ja machen, was du willst. Sodass ich glaube, dass man schon einen deutlichen qualitativen Unterschied ja einfach merkt, auch in Deutschland, je nachdem, was der ein oder andere halt sich als zusätzliche Weiterbildungseinrichtung ausgesucht hat. Ich weiß nicht, ob das in Dänemark anders ist, dass du halt viel mehr, sage ich mal, alle Bereiche mal durchrotieren musst, wie es zum Beispiel ja früher in Österreich auch mit diesen Turnusärzten war, die ja wirklich dann über Monate alle Abteilungen nochmal gesehen haben, wie so ein verlängertes PJ.
Weißt du? Also wir gehen ja auf jeden Fall, ich glaube, die Hälfte der Zeit musst du in einer Praxis werden, wenn du dich als Allgemeinmediziner ausbilden willst. Sonst gehst du auch in der Chirurgie, du gehst in der Geburtshilfe, Gynäkologie, du gehst in der Pädiatrie, medizinischer Bereich intern, also innere Medizin musst du alles mindestens
sagen. Aber musst du.
Musst du, ja.
Ja, genau.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch eigentlich sinnvoll, wenn man mal ehrlich ist, ne? Ja, sehr spannend.
Was dann vielleicht noch die letzte oder eine der Abschlussfragen vielleicht wäre, wir haben auch über die Versicherung gesprochen in Dänemark und es gibt ja nur eine Versicherung in Dänemark und da kannst du dir so privat quasi Zusatzversicherung noch machen, ne? Das, so wie ich es verstanden habe. Und gibt es dann irgendeine Form von Zweiklassenmedizin auch in Dänemark? Weil das klingt ja eigentlich dann so ein bisschen nach perfekte Welt, alle Leute haben gleiche Bedingungen, alle kriegen gleich schnell einen Termin oder gibt es da schon noch was, sage ich mal, schon noch Unterschiede, wie auch mit Deutschland private Krankenversicherung?
Also gibt es ein Zweiklassensystem oder so in Dänemark? Nein.
Ja, okay. Ja, ist doch gut. Also das, das ist
eine kurze Antwort. Also, und dann kommt vielleicht die Jein, weil, aber wenn man das im Vergleich so Deutschland, ist es anders gestaltet. Also wir in Krankenhäusern ist es so, da kann man keinen Unterschied machen. Also es gibt keine private versicherte Patienten im Krankenhäuser, die so extra Leistungen bekommen oder so.
Ja, oder wo jeden Tag dann der Chefarzt hingeht.
Genau, ja. gibt als du gerade gesagt hast, diese Zusatzversicherung für Leute, die können das selbst irgendwie leisten oder manchmal bekommen die Leute das durch deren Arbeitsstelle oder so. Aber das ist anders, weil das ist irgendwie aus dem Patienten orientiert. Es kommt das Wunsch von die für was weiß ich. Also ich will gerne diese Untersuchung haben, weil ich mache mir Sorge, dass irgendwas ist falsch mit meinem Knie. Ich will gerne jetzt ein MRT haben. Ja. Dann gehe ich zu meinem Hausarzt und er sagt, nein, diese Indikation sehe ich nicht. Und dann sagt der Patient, dann nehme ich meine Zusatzversicherung und dann gehe ich irgendwo hin, ambulant. Ja. Also und dann kann ich dann doch mein MRT bekommen.
Okay.
Das ist nicht so, jemand in einem Krankenhaus oder in einer Praxis extra Geld verdienen durch diese private Versicherung. Und das ist immer, weil, also das ist immer, von der Patienten wird die Indikation eher gestellt als von die ärztliche Seite, wenn ich das sage. Also wenn das
sind. Ja, voll.
Das gibt es ja in Deutschland auch. Im Endeffekt, da gibt es auch genug Patienten, die sagen, nee, ich möchte jetzt aber gerne diese Untersuchung haben. Und
ja gut, aber dann musst du halt im Vorhinein da entsprechend für zahlen, ne? So wie es jetzt so klingt. Klar. Aber in Deutschland kannst du ja, dann gehst du ja zu 12 verschiedenen Fachärzten und irgendeiner wird schon klein beigeben, so ungefähr.
Ja.
Um dich zu überweisen. Ne?
Ja.
Gut, Julia, hast du noch irgendwelche Fragen?
Nee, ich fand's aber sehr interessant und wünsche mir jetzt schon fast ein bisschen in Dänemark zu arbeiten.
Wir wandern auch aus.
Ja.
Genau. Ihr könnt schon mal nach einer Wohnung für uns gucken in Kopenhagen.
Ja.
Ja. Nein.
Kennst ein paar Leute vielleicht kennen, die welche, die schon man jetzt kaufen kann. Also kann ich gern.
Wir können auch tauschen, sonst bieten wir Wohnungen in Deutschland noch an.
Genau.
Oder so. Vielleicht macht es das einfacher. Ja. Ist Dänisch schwer zu lernen?
Ist das Dänisch? Dafür müsste ich eigentlich Johannes, also meinen Freund, fragen.
Ja.
Ich glaube, schwieriger als Deutsch, weil wir haben nicht so viel Struktur in Grammatik und so, also grammatikalisch so. Aber für mich war es auch einfacher, Deutsch zu lernen, weil also die Dänisch kommt ja halt von Niederdeutsch. Ja. Und dadurch sind ganz viele ähnliche Wörter und Redewendungen. Und ja, also darfst du schon.
Ja.
Okay, let's go.
Perfekt. Dann machen wir den Podcast dann nochmal auf Dänisch in ein paar Jahren.
Genau.
Mit dir, Camilla. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen. Und möchtest du noch irgendwas sagen?
Will ich irgendwas noch sagen? Nö. Also ich glaube, hat mich gefreut und mitzumachen, auf jeden Fall.
Ja. Und wir haben jetzt was wir dir vorher nicht gesagt haben, aber wir haben noch ein paar Fun Facts über Dänemark rausgesucht. Da wollten wir dich mal fragen, ob die stimmen, wenn du noch kurz Zeit hast. Dauert vielleicht noch 5 Minuten, würde ich sagen.
Nee, komm. Ja.
Okay. Also die dänische Sprache hat kein Wort für Bitte.
Kein Wort für Bitte? Nee, das stimmt vielleicht.
Ja.
Man sagt einfach.
Was sagt man?
Danke.
Ach so. Also, gut. Das stimmt dann wenigstens schon mal. Dann haben wir gelesen, oder ich habe gelesen auch, dass ja Würstchen sind ja sehr beliebt in Dänemark. Und jeder Däne isst wohl 42 Würste pro Jahr. Würdest du sagen, dass es stimmt?
Also, für mich stimmt es vielleicht.
Okay, sehr gut.
Und gibt es wahrscheinlich Leute, die mehr essen. Also könnte schon stimmen.
Okay, sehr gut. Und dann habe ich noch gelesen, Lakritze ist ja eine große Delikatesse auch in Dänemark. Und zwar ist es, was wohl ganz oben steht noch auf der Liste der Leckereien, ist Lakritze mit einem Glas kalter Milch. Als sozusagen, ja gut, wie gesagt, kann ja sein, dass es nicht stimmt. Steht hier. Lakritze in Kombination mit einem Glas kalter Milch ist ganz oben.
Essen Milch, also zusammen mit Milch trinken.
Ja.
Habe ich noch nie gemacht.
Okay.
Nie davon gehört.
Okay.
Nur Cookies,
ja. Okay. Und dann, was ich auch noch gelesen habe, ist, Dänen sind Coffee-addicted und jeder Däne trinkt pro Tag ungefähr 4 Tassen Kaffee.
Ich kann das teilweise zustimmen,
okay.
Ja.
Perfekt. Und was ich auch nicht wusste, was ich auch interessant fand, aber das wird wahrscheinlich auch stimmen, ist, Dänemark hat den ältesten und den zweitältesten Vergnügungspark der Welt, den Tivoli im Herzen von der Hauptstadt Kopenhagen. Warst du
das
schon?
Das stimmt auch. Und das liegt neben also unserem Rathaus halt. Also nicht richtig in der Mitte. So
ja.
Komisches Ort für einen, so einen
Vergnügungspark.
Ja, und dann schreien die ganze Zeit die Leute von der...
Genau, Bahnhof und dann Tivoli und dann Rathaus. Also nicht richtig in der Mitte, aber es ist schon richtig schön.
Okay.
Dann hört man die ganze Zeit die Besucher von den Achterbahnen runterschreien, oder? Echt?
Ja.
Ja, genau.
Witzig.
Sehr gut. Okay, gut, dann vielen Dank. Das waren alle Fragen und danke, dass du dir noch die Zeit genommen hast und wir wünschen dir noch einen schönen Abend und liebe Grüße auch an Johannes natürlich.
Genau.
Dankeschön, ebenso.
Mach's gut. Was sagt man, wie sagt man Tschüss auf Dänisch?
Ich würde sagen, wie sehs.
Wie sehs.
Hi, hi.
Hi, hi.
Sehr gut. Okay.
Dann hi, hi.
Tschüss, vielen Dank fürs Mitmachen. So, Julia, das war doch mal ein Interview, würde ich sagen.
Ja, ich bin jetzt ein bisschen traurig, ehrlich gesagt.
Ja.
Es hat sich alles bestätigt, was wir herausgefunden haben. Ja. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen positiv überrascht, auch dass wirklich alles eigentlich so gestimmt hat, wie wir es jetzt gelesen hatten.
Ja.
Aber halt ein bisschen traurig, dass es bei uns noch nicht so läuft.
Ja, und es wahrscheinlich auch noch sehr lange dauern wird, bis es so läuft.
Ja. Sollen wir es noch einmal zusammenfassen, die Erkenntnisse der Folge?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja quasi das Outro jetzt schon vorgezogen mit den Fun Facts über Dänemark, die auch, fand ich, sehr interessant waren und auch viel wieder viel Unsinn im Internet steht, ne, liebe Leute da draußen.
Da haben wir auch mal mit den dänischen Klischees hier und Mythen aufgeräumt.
Genau, da haben wir euch
Gott
quasi
sei
noch
Dank.
Einen Dienst erwiesen.
Bevor da irgendjemand auf eine 25-Jährige mit Zimt geworfen hätte.
Echt so?
Oh, Junge.
Das geht gar nicht. Nee, also was bisschen so die Take-Home-Messages sind und was ich auch wirklich als positiv zusammenfassen würde, ist zum Beispiel, dass es halt einen deutlich stärker regulierten Zugang gibt zum System, was ich jetzt auch wirklich eher positiv finde, gerade aus ärztlicher Perspektive, glaube ich, gibt es viele sinnlose Termine, die gemacht werden und viel, also dadurch wird auch viel Last, gibt es viel Last an Terminen im System, die dadurch vielleicht auch verhindern, dass manche Leute halt nicht schnell einen Termin bekommen.
Ja, ich finde die Transparenz auch in dem Zusammenhang durch die Digitalisierung ist einfach ein sehr großes Plus, was man sagen muss, ne, dass man wirklich als Patient, als Arzt, als Apotheker, Apothekerin immer Zugang überall hat auf die Krankengeschichte.
Ja. Was ich auch finde, was, was wichtig ist, ist, dass es nicht immer schlecht sein muss, wenn der Staat halt alles zentral regelt, ne, weil das ist ja was, wofür wir gerade in Deutschland auch im Vergleich, im Hinblick auf die Vergangenheit viel Angst davor haben, dass etwas sehr stark zentralisiert wird, aber da hat es ja wirklich einen sehr positiven Effekt gehabt und da müssen sich halt Menschen wie Markus Söder auch davon verabschieden, dass nicht immer alles von Bayern aus gesteuert werden kann, sondern dass halt ein, zwei Sachen wie die Krankenhausplanung vielleicht besser zentral geregelt wird und das ist auch viel Sachen leichter macht.
Ja, und genau, auch was Camilla meinte, dass natürlich auch in Dänemark Dinge beklagt werden im Gesundheitssystem, dass nichtsdestotrotz gerade aus ärztlicher Sicht die Arbeitsbedingungen dort auch schon besser sind durch weniger Bürokratie und worauf wir auch nochmal hinweisen sollten oder wollten, also die Arbeitswoche ist deutlich kürzer.
Genau, das hat sie uns noch off Mic sozusagen erzählt, dass man da wirklich nur eine 37-Stunden-Woche hat, inklusive Dienste. Also wer dann quasi zwei Nachtdienste gemacht hat, ist dann quasi schon raus für die Woche oder zwei 24er. Mhm. Und das ist natürlich auch eine krasse oder eine viel bessere Arbeitsbelastung als in Deutschland.
Ja, aber ich denke mir halt auch, also nochmal,
ja?
Ich glaube, es ist auch einfach ein viel effektiveres Arbeiten für alle.
Natürlich.
Wenn man halt auch wirklich sagt, okay, ich habe deutlich kürzere Arbeitswoche und vielleicht mache ich da nochmal Überstunden, aber ich schaffe in dieser Zeit halt wirklich auch das so zu dokumentieren, dass es für alle transparent ist, dass es nicht so dieses, ach ja, den OP-Bericht, den schreibe ich jetzt in 3 Wochen, wenn ich halt irgendwann mal dienstfrei habe, sondern dass halt alles in Echtzeit auch dokumentiert wird und nachvollzogen werden kann.
Das stimmt. Ne? Weißt du, was es für mich einfach in dieser Folge an vielen Stellen gab, Julia? Mhm. Es gab einfach viele Momente. Das muss man schon sagen. Also ich war da schon an einigen Stellen sehr erstaunt und beeindruckt, wie krass anders das doch laufen kann und wie sehr wir dann doch leider in Deutschland hinterherhinken. Und das ist dann leider auch wieder so, das muss einfach was gemacht werden. Und ich hoffe einfach, dass diese Pläne, die das Bundesgesundheitsministerium aktuell hat, halt dann auch durchgehen und dass sich dann auch in Deutschland was zum Besseren verändern kann, oder?
Ja.
Dinge, die gut sind, auf jeden Fall besser, noch besser werden können.
Toi, 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 sagen wir dann nur.
So, ansonsten gibt es nichts anderes mehr von meiner Seite aus zu sagen, als nochmal unsere E-Mail-Adresse zu nennen auf messerschneidepodcast@gmail.com. Wer einen Vorschlag hat für eine Folge oder Anregungen senden will, wir sind immer erreichbar.
AMS-Podcast ist unser Instagram-Account, wo wir natürlich auch nochmal die wichtigsten und interessantesten Facts zur jetzigen Folge posten werden und darüber hinaus. Und ich glaube, dann bleibt uns nur noch zu sagen.
Wer uns bewerten will, dann gerne bei Apple Podcast oder Spotify.
Und dann,
oder was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte jetzt eigentlich mein neues dänisches Vokabular nochmal zum Besten bringen.
Genau, und langsam die Musik im Hintergrund anmachen.
Also, einen guten Start in die weitere Arbeitswoche, ins Wochenende. Hoffentlich vielleicht auch in den Urlaub bei dem einen oder anderen.
Genau.
Und dann nochmal ein großes Hi-Hi von uns an dieser Stelle.
Und bis zum nächsten Mal. Bussi Baba, ihr Lieben. Tschüssli Müsli.